ARD.
Weltweit steigt der Stromverbrauch. Wir sagen euch, wer die neuen Energiefresser sind.
Jahrzehnte gesucht, nun vor Gericht. In Celle beginnt ein Prozess gegen die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette.
Und Premiere an einer Klinik, wie Drohnenproben schneller ins Labor bringen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Dienstag, der 25. März. Annika Witzel und Sebastian Trepper sind heute wieder für euch am Start.
Guten Morgen. Wer von euch sich schon mal über hohe Strompreise geärgert hat, dem können wir sagen, schade, tut uns leid, das wird vermutlich noch eine ganze Weile so bleiben oder sogar noch schlimmer werden, denn wir brauchen weltweit immer mehr Strom.
Und wenn wir nicht gleichzeitig auch deutlich mehr Strom produzieren, wird's halt teurer. Angebot und Nachfrage eben. Mhm. Im vergangenen Jahr wurde so viel Strom verbraucht wie noch nie. Das hat die Internationale Energieagentur bekannt gegeben.
Das liegt vor allem an Klimaanlagen. Die spielen bei uns jetzt häufig nicht so eine große Rolle. Aber in Indien und China ist es oft zum Beispiel so heiß, dass die ständig in Betrieb sind. Und gerade weil es durch die Klimakrise ja auch überall immer wärmer wird, werden Klimaanlagen auch immer häufiger genutzt.
Elektrofahrzeuge und Anlagen für künstliche Intelligenz und Rechenzentren spielen auch eine Rolle. Also klar, Digitalisierung kostet auch eine Menge Strom.
Da hat uns auch unsere Hörerin Maria Bögemann bei Spotify drauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja gestern hier auch im Podcast über KI gesprochen und darüber, dass WhatsApp, Insta und Facebook auch bald so eine KI-Anwendung bekommen, so ein Chatbot. Und die brauchen richtig viel Energie. Für das Erstellen eines KI-Bildes braucht es so viel Strom, wie wenn man ein Smartphone vollständig auflädt.
Völlig krass.
Ja,
es gibt sogar Schätzungen, danach könnten allein KI-Anwendungen weltweit bald so viel Strom verbrauchen wie ganz Deutschland.
Boah.
Wobei wir auch sagen müssen, in Deutschland ist der Stromverbrauch im letzten Jahr runtergegangen ein bisschen.
Das liegt unter anderem an der Wirtschaftskrise. Die Industrie produziert einfach ein bisschen weniger. Und dann wird Strom mittlerweile bei uns auch effizienter genutzt. Also Geräte wie Kühlschränke zum Beispiel brauchen einfach nicht mehr so viel Energie wie früher noch.
Und es gibt in vielen Köpfen ja auch das Bewusstsein fürs Stromsparen. Wenn ich mir überlege, wie oft ich meinen Kindern sage, mach das Licht aus. Also pädagogisch bin ich da weit vorne.
Mhm.
Ob ich auch selber immer so vorbildlich bin, ich weiß ja nicht.
Ich weiß es ganz genau, ich bin es nämlich nicht. Also ich bin, muss ich zugeben, wirklich ziemlich nachlässig, was Stromsparen angeht. Also ich versuche wirklich bei einigen Sachen zu sparen. Ne? Plastik, Autofahren, ich ziehe lieber noch einen Pulli drüber, als die Heizung zu hoch zu ballern und so. Aber Strom, bin ich ganz ehrlich, ich mache mir da echt selten Gedanken zu, dass ich da auch was sparsamer mit sein könnte.
Na, vielleicht machst du das spätestens dann, wenn auch deine Stromrechnung wieder ansteigt.
Vermutlich.
Das könnte passieren. Fachleute rechnen nämlich damit, dass weltweit bald noch mehr Energie gebraucht wird, weil die Menschheit wächst und weil man auch an den Beispielen Indien und China merkt, dass in Schwellenländern der Lebensstandard höher wird und damit automatisch auch der Strombedarf.
Und wir haben ja eben schon geklärt, höherer Strombedarf heißt auch, wir müssen mehr Strom liefern oder die Nachfrage muss gedeckt werden. Und damit die Preise nicht explodieren, müsste Deutschland seine erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Da sinken die Kosten ja immer weiter und das könnte dann eben eine Teuerung abfedern.
Und KI-Systeme müssten halt in Zukunft auch effizienter mit Energie umgehen. Eigentlich die ganze IT.
Mhm.
Wäre eigentlich ganz spannend, wenn man die einfach selber mal fragt. ChatGPT, wie macht man dich eigentlich energieeffizienter?
Ja, Antwort, die ehrliche Antwort wäre wahrscheinlich, schalt mich einfach aus.
Das war schon ein ziemlicher Hammer, als vor gut einem Jahr diese Nachricht kam.
Nach mehr als 30 Jahren weltweiter Fahndung ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst worden. Die heute 65-Jährige war zusammen mit zwei mutmaßlichen Komplizen wegen schwerer bewaffneter Raubüberfälle per Haftbefehl gesucht worden.
Heute beginnt der Gerichtsprozess gegen besagte Daniela Klette. Sie ist wegen 13 Raubüberfällen und einem versuchten Mord angeklagt. Da wurde bei einem Überfall auf einen Geldtransporter auch auf das Führerhaus geschossen. Und Klette und ihre beiden Komplizen sollen Kriegswaffen wie zum Beispiel Maschinengewehre dazu benutzt haben.
Die beiden Komplizen heißen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Die sind aber bis heute nicht gefasst worden. Daniela Klette hat sie wohl gewarnt, als sie vor ihrer Verhaftung die Polizei vor ihrer Wohnung gesehen hat. Die drei sollen zusammen Geldtransporter und Supermärkte überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.
Das sind alles Vorwürfe, die sich nicht um Terrorismus drehen, sondern um die Zeit nach der Auflösung der RAF. Um Klettes mögliche Verbrechen in der RAF soll es in einem zweiten Prozess gehen. Der soll aber erst in 1-2 Jahren starten. Klette hat wohl zur sogenannten dritten Generation der RAF in den 80er oder 90er Jahren gehört. Das sind andere Leute als die, die in den 70ern gehandelt haben. Da gab es ja so einen riesigen Wirbel auch drum. Aber wann Klette genau zur RAF dazugekommen ist und was sie wusste, das ist alles noch nicht klar.
Der Prozess jetzt ist in Celle in Niedersachsen. Die Verhandlung ist im besonders geschützten Saal, Staatsschutzsaal heißt er sogar. Und es gibt ziemlich hohe Sicherheitsvorkehrungen. Ist jetzt nicht besonders erstaunlich, wenn die Angeklagte eine Terroristin ist.
Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie ein Staatsschutzsaal.
Tolles Wort.
Ja, aber es klingt auf jeden Fall auch schon viel sicherer als einfach nur ein normaler Saal. So, das ist das Aktuelle. Aber spannend ist ja auch, wie ist Daniela Klette so lange unentdeckt geblieben? Über 34 Jahre hat sie im Untergrund gelebt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig krass versteckt war sie gar nicht. Sie hatte eine kleine Wohnung in Berlin-Kreuzberg und einen italienischen Pass. Da stand natürlich ein anderer Name drauf, Claudia Bernardi. Und was ich besonders krass finde, sie ist damit sogar gereist. Sie war in Südafrika und Brasilien.
Und Daniela Klette hat Samba getanzt. In Brasilien hat sie ihren Samba-Lehrer Gomes da Silva besucht. Für den war sie natürlich Claudia Bernardi.
Ich kenne Claudia, ne? Daniela Klette kenne ich nicht.
Also es ist jetzt nicht so, dass Klette da komplett versteckt gelebt hätte. Sie hatte einen Hund und war mit dem draußen und hat auch Freunde besucht. Laut aktuellen Ermittlungen soll sie sich öfter bei Freunden abgemeldet haben, weil sie außerhalb von Berlin arbeiten müsse. Und das sollen dann Zeitpunkte von Raubüberfällen sein, die ihr jetzt vorgeworfen werden.
Sie hat offenbar sogar Berichte über ihre Verbrechen gesammelt. In ihrer Wohnung lagen laut Polizei Zeitungsartikel über Raubüberfälle. Allerdings viel mehr, als ihr und den beiden Komplizen vorgeworfen werden. Und für ihren Samba-Lehrer Gomes da Silva ist das alles komplett irre.
Ich kriege nicht das zusammen. Das für mich, ich kann nicht das vorstellen, weißt du. Ich meine, sie war immer hart. Aber wegen seiner Traurigkeit vielleicht. Aber sie war immer süß auch.
Ey, ich finde, der klingt so richtig desillusioniert. Der kann sich das wirklich alles gar nicht vorstellen.
Ja, also der ist auch ein bisschen anders als die meisten anderen Bekannten. Die haben gesagt, sie war eher distanziert. Bei ihm war das offenbar anders.
Wir könnten alles über alles sprechen. Wir weinen, wir lachen zusammen. Ne? Das für mich war toll, weil ich habe nie eine solche Freundschaft gefunden. Das war meine erste.
Klette hatte offenbar ein Faible für Brasilien. Neben Samba war Capoeira ihr Hobby. Das ist eine brasilianische Kampfsportart. Aber mit viel Musik dazu und auch relativ tänzerisch. Und besonders spannend ist dabei, ihre beiden Komplizen, die waren wohl auch öfter bei Kursen dabei. Die hießen da zwar Jens und Peter, aber es waren wohl in Wahrheit Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub.
Klette ist wohl zunehmend unvorsichtig geworden. Sie hatte ein Facebook-Profil mit Fotos von ihr, die den Fahndungsfotos ähnlich sahen. Und sie hat sich auch bei einer Dating-App angemeldet. Da hat sie sich übrigens 5 Jahre jünger gemacht. Klingt irgendwie alles sehr normal.
Bis dahin, das Normale war dann allerdings vorbei, als die Polizei ihre Wohnung durchsucht hat. Da lagen 239.000 Euro in bar, über 1 Kilo Gold und jede Menge Waffen, auch eine Panzerfaustattrappe.
Ja, und es gab Perücken, Klebebärte, Sturmhauben und dazu auch noch verschiedene Ausweise und Führerscheine auf unterschiedliche Namen. Diese Sachen könnten im Prozess jetzt natürlich zu Beweismitteln werden. Die passen auf jeden Fall zu Raubüberfällen, die ihr vorgeworfen werden.
Ich glaube, wenn du eine ganze Zeit lang im Untergrund lebst, dann wirst du automatisch unvorsichtiger, weil du irgendwann denkst, mir passiert eh nichts. Das weiß sowieso niemand, was ich eigentlich wirklich so treibe.
Unsere Kurznachrichten.
Der neue Bundestag kommt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen. Wichtigster Punkt, die Wahl einer neuen Bundestagspräsidentin. Nachfolgerin von Bärbel Baas von der SPD soll Julia Klöckner von der CDU werden. Die Unionsfraktion als größte Fraktion möchte Klöckner vorschlagen. Die Bundestagspräsidentin und ihre Vertreter führen durch die Sitzungen des Bundestages.
Im Saarland sollen Handys an Grundschulen künftig verboten sein, zumindest für die private Nutzung. Die Landesregierung hat die Schulen aufgefordert, ihre Schulordnungen anzupassen. Auch in anderen Bundesländern gibt es Diskussionen um ein Handyverbot. Hessen zum Beispiel will ab dem kommenden Schuljahr Smartphones an Schulen für die private Nutzung grundsätzlich verbieten. Da haben wir ja in unserer Folge am Freitag drüber gesprochen.
In den USA sorgt eine Sicherheitspanne für Aufregung. Ein Journalist berichtet, dass er versehentlich in eine geheime Chatgruppe der US-Regierung beim Messenger-Dienst Signal eingeladen wurde. In der Gruppe sollen Informationen ausgetauscht worden sein zu einem geplanten Angriff gegen die Houthi-Miliz im Jemen. Vom Nationalen Sicherheitsrat heißt es, dass der Chat wahrscheinlich echt ist. Es soll jetzt geprüft werden, ob die Regierung gegen Sicherheitsregeln verstoßen hat.
Das hier ist kein aggressiver Hornissenschwarm, sondern eine Drohne. Eine Drohne, die medizinische Blutproben zwischen zwei Krankenhäusern hin und her fliegt. Und das ist auch keine Szene aus einem Science-Fiction-Film, wo sowieso aus Prinzip ja mal alles durch die Luft fliegt, sondern das ist gestern so in Schleswig-Holstein passiert.
Das war eine echte Premiere in Deutschland. Die Klinik in der Gemeinde Seeland ist nämlich klein und hat keine eigene teure Laborausrüstung. Und deswegen muss die Klinik in Bad Oldesloe aushelfen. Da müssen die Proben jetzt analysiert werden.
Problem nur, Bad Oldesloe ist 50 Kilometer Luftlinie weg. Bisher hat da immer ein Lieferwagen die Proben von A nach B gefahren, aber jetzt wurde eben zum ersten Mal die Drohne eingesetzt.
Die sieht auch wirklich ein bisschen freaky aus. Also ja. Wie so eine große Schwalbe mit Weiß und Grün bemalt. Und an den Seiten sind eben noch so Stäbe dran, also wie so Kufen beim Hubschrauber. 18 Kilo ist die Drohne schwer und kann 110 km/h schnell fliegen.
So, warum der ganze Spaß? Einfach nur, weil es cooler ist, Sachen zu fliegen, als zu fahren.
Generell, immer.
Ja, immer.
Alles in der Luft ist cooler.
Nee, es stecken auch sinnvolle Gründe dahinter. Das sagt zumindest Patrick Hauser. Der leitet unter anderem das Labor in der Klinik in Bad Oldesloe.
Er nennt drei Gründe, warum die Drohne sinnvoller ist. Erstens, die Drohne ist einfach eine halbe Stunde schneller als der LKW. Zweitens, die Proben sind häufig nur so maximal 2 Kilo schwer und wurden bisher halt mit so einem fetten 3,5-Tonner gefahren. Viel zu viel Gewicht für so wenig Ladung.
Ja, wobei ich da sagen muss, nimm halt einfach ein kleineres Auto, dann hast du genau dieses Problem eben nicht mehr.
Das stimmt, aber jetzt kommt noch Grund Nummer 3 dazu. Die Drohne ist nicht vom Verkehr abhängig. Ein Auto schon, das ist ganz egal, wie groß es ist. Und das ist bei lebenden Zellen, die transportiert werden, echt wichtig, dass die halt schnell ans Ziel kommen. Das sagt auch Dorothea Angerhaus.
Also wenn die mit dem Auto unterwegs sind, ist es natürlich das Problem, dass wenn der im Stau steht, der Fahrer, was soll der machen? Ja, der kann ja nicht irgendwie, der kann nicht drüber fliegen. Jetzt geht es.
Dorothea Angerhaus arbeitet bei dem Laborbetreiber, der die Drohnen jetzt permanent einsetzen will.
Ja, schneller und keine Staus, das überzeugt mich von den Argumenten auch am meisten.
Und umweltfreundlich ist es übrigens noch. Ne? Also die Drohne braucht ja keinen Sprit im Gegensatz zum Auto.
Und die Drohne braucht nur einen Piloten, wenn es Probleme gibt. Da wird auch noch gespart. Ansonsten fliegt die von ganz allein zwischen den Kliniken hin und her und hakt sich da einfach in so eine Art Fensterrahmen ein. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich da einfach die Proben raus und können loslegen.
Super praktisch, könnte vor allem für kleine Kliniken auf dem Land, die nicht so viel Kohle haben, wirklich hilfreich sein. Das Problem ist, die Genehmigung für die Drohne hat 2 Jahre gedauert. Da reden das Luftfahrtbundesamt, die Landesbehörden und Naturschutzverbände mit und müssen die Route durchsprechen und von allen Seiten genehmigen.
Und das ist ganz schön kompliziert, weil die Drohne nicht einfach den direkten, kürzesten Weg fliegen darf, sondern eine ganz präzise Flugroute um Wohnhäuser drumherum. Also die darf auch nicht drüber herfliegen. Mhm. Und dazu transportiert sie ja auch noch medizinische Proben. Das sind risikoreiche Güter. Da gelten nochmal besondere Bedingungen.
Das Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagt aber, wenn wir da erstmal einen festen Ablauf für solche Genehmigungen haben, dann geht das bestimmt auch ruckzuck. Also die sind zuversichtlich, dass die Drohnen bald wirklich flächendeckend zwischen Kliniken pendeln können.
Anfang April startet auch schon der nächste Drohnenbetrieb und zwar beim Zollernalb-Klinikum in Baden-Württemberg. Da soll die Drohne dann Proben zwischen Albstadt und Balingen hin und her fliegen. Da war der Testbetrieb schon erfolgreich und die können jetzt auch offiziell starten. Man muss nicht mal das Fußballspiel Deutschland-Italien am Sonntag geguckt haben und kennt jetzt trotzdem einen der Balljungen. Noel Urbaniak, der hat nämlich das 2. Tor der deutschen Nationalmannschaft sozusagen mit vorbereitet, weil...
Als der Ball da lag, habe ich Kimmich angeschaut, er hat mich angeschaut. Er hat so mäßig den Ball gefordert von mir. Ich habe den Ball sofort zugeworfen, Kimmich hat sich den vorgelegt. Und dann ist das Tor passiert mit Jamal Musiala. Ja, es war wirklich... Ich habe mich wirklich toll gefühlt und... Teil dieses Tor habe ich mich auch gefühlt, ja. Es war wirklich wunderschön.
wie er das beschreibt, ich sehe direkt die Verfilmung vor mir. Er guckt mich an, ich gucke ihn zurück an, ich schmeiß ihm den Ball zu. Also es ging ja wirklich super schnell, ne? Zack, Ball zu Kimmich, der tritt die Ecke, zack, Musiala, zack, Tor. Und so kann es gehen. 15 Jahre alt, einmal gut aufgepasst und fix reagiert und Noel ist jetzt schon ein Star.
Ja, auf jeden Fall. 2 Minuten später wimmelte sofort mein Handy. Noel, man hat dich im Fernseher gesehen. Noel, du bist berühmt.
Das Eckenwunder von Dortmund.
Toll. Ja, wirklich.
Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihn nach dem Spiel zusammen mit Kimmich und dem Torschützen Musiala als Weltklasse bezeichnet. Vom Kimmich hat er den Ball mit Unterschrift bekommen. Fürs nächste Spiel gibt es eine Freikarte und dazu kommt noch ein Dankeschön-Päckchen vom DFB. Läuft, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, wie der sich das nächste Mal bei seinem Lieblingsitaliener benehmen muss. Ob der da noch eine Pizza kriegt, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob man mit 15 schon einen Lieblingsitaliener hat,
natürlich,
ehrlich gesagt.
Natürlich. Die Stammpizzeria. Na gut. Ach komm, so ist es doch. Naja, gut, Pizza essen gehe ich jetzt noch nicht, sondern wir machen jetzt gleich erstmal Feierabend. Aber morgen geht's weiter für uns beide im Podcast. Wir hören uns also wieder. Habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.